Wer spricht mit Akzent? Wer stottert und ähnt? Wer setzt offiziell Fake News in die Welt? Wer sagt in der Bus? Wer scheißt auf Tabus? Wer sagt unumwunden euch all seine Sünden? Beinstuhl! Der Beinstuhl! Beinstuhl! Der Beinstuhl! Der beste Metal-Podcast der Welt!
Hey, ihr Birkenstock-tragenden Mallet-Touristen, melde mich hier aus dem Keller eines verlassenen Hauses, wo ich rein zufällig heute noch ein ganz, ganz tiefes Loch graben muss. Die Enthüllungen in Holland machen mir gerade ernsthaft zu schaffen und ich habe ein wenig Angst, dass mein improvisiertes Versteck demnächst aufliegt. Nicht auszudenken, was die Leute sagen, wenn sie plötzlich erfahren, dass ich mir seit Jahren eine Einhornfamilie im schalldichten Verlies halte. Nun ja, genug von mir, muss ja auch nicht jeder wissen, was ich so privat treibe. Fangt ihr mal besser an, damit ich schnellstmöglich weitergraben kann.
Guten Morgen, Süß.
Einen wunderschönen guten Morgen hier an dich, Osti, und natürlich auch an West. Den alten Entenfischer. Das muss man kurz erklären, ne? Wir waren ja bei Late Night Show in Mallorca. Wir waren Full Metal Holiday. Ich sag's immer falsch, jetzt habe ich es hoffentlich richtig gesagt. Full Metal Holiday. Und ich fand, ja. Ich fand deinen Auftritt grandios als Entenfischer.
Aber, scheiße, und ohne Scheiß, hat er das gemacht?
Ja, hat er gemacht.
Ich saß auch mit in der Sendung und ich weiß nicht mehr, dass er Entenfischen gemacht hat.
Du warst komplett durch. Ich glaube, du wurdest auch von einem Fan beleidigt. Das hatte ich wahrscheinlich auch sehr nachdenklich gemacht.
Sehr schön, deswegen wahrscheinlich, genau, das muss ich kurz erzählen. Ich saß auf der Bühne und habe natürlich meine Fresse mal wieder aufgemacht wie immer und habe so einen Zwiespalt zwischen Maschine und mir provoziert und dann kommt eine Alte auf die Bühne gestürmt und brüllt mir ins Ohr, halt doch mal die Fresse, Alter, ich will Maschine hören.
Klang es wirklich so?
Ja,
es war sympathisch. Genau,
Es war noch ein Stückchen süßer, wie sie es gesagt hat. Halt doch mal die Fresse, Alter! Ich will Maschine hören!
Sonst fresse ich dich auf.
Finde ich das gut. Das hat mich so anscheinend... Ja, das finde ich total... Ich bin voll dafür, einfach ehrlich mit den Menschen zu sprechen. Das hat mich so anscheinend geschockt, dass ich vergessen habe oder dass ich einfach nicht mitbekommen habe, dass West Entenfischen gemacht hat bei Maschine.
Ich habe es gefilmt, ich habe Bilder gemacht. Ich schicke dir alles rüber. Grandios, ja, ganz toll.
Stell das mal bei diesem neuen Instagram. Mach das da mal hier online.
Unbedingt mache ich. Aber ich muss auch sagen, es ging so schnell, ich war auch so beschäftigt, aber ich glaube, ich habe gar nicht mitbekommen, dass es Entenfischen gibt, da stand schon West vorne.
Wirklich?
Ja, sowas lässt er sich nicht nehmen. Das ist sowas im Schirm. Ganz toll. West, ganz toll.
Das ist, genau, wenn er nicht gerade irgendwelche Keller ausbaut zu schalldichten Verliesen.
Um Einhörner zu bauen.
Familien. Ja, in den er holländische Familien dann hält, dann ist er auch ganz lustig. Du, ich habe nicht zu Unrecht, beziehungsweise das war kein Versprecher, dass ich süß gesagt habe am Anfang. Ich wollte sagen, süß in Augsburg, unser Bassist, und zwar natürlich angesprochen auf den großartigen Trump-Versprecher, beziehungsweise Verschreiber bei Twitter, indem er seinen Pentagon-Chef, der Mark Esper heißt, als Mark Esperanto vorgestellt hat und ihn gleichzeitig zum Verteidigungsminister gemacht hat, was ich heute Morgen so wahnsinnig gut fand, dass ich gedacht habe, ich muss diesen Witz mal ganz kurz klauen und dich süß nennen. Wie fandest du es?
Deinen Witz fand ich sehr gut, ja. Und ich habe dir, glaube ich, schon mal erzählt, ich folge ja Trump auf Twitter, weil ich großer Fan von ihm bin.
Ich habe Twitter gar nicht. Okay.
Das passiert eben ja regelmäßig. Also diesen Versprecher habe ich leider nicht mehr abgreifen können. Da hat er es schon wieder gelöscht gehabt. Hat, glaube ich, relativ
aber
schnell.
Es gibt diverse Screenshots, glaube ich, kursieren von diesem. Aber du,
ich habe das aber auch so ein bisschen dann kurz mal nachgelesen. Das ist ja eine Sache, die passiert eben wirklich regelmäßig.
Die ganze Zeit, ja.
Und ein Versprecher, der dürfte dir als Apple-User gut gefallen, ist, er hat den Tim Cook, heißt er, glaube ich, ne? Als Tim Apple bezeichnet.
Tim Apple bezeichnet, habe ich auch gelesen.
Genau, so kindermäßig, ne? So, wenn man irgendwie gar nicht mehr weiß, wie jemand heißt, dass man einfach so seine Berufung einfach als Name nennt.
Genau, und außerdem ist er ja US-Präsident und ich finde, da darf man einfach nicht erwarten, dass man sein ganzes Kabinett auswendig weiß.
Ich glaube, er weiß auch gar nicht, was ein Kabinett ist.
Ja.
Er ist der Chef, he's a boss.
10 bis 15, ja, he's a boss. Das sind mindestens 10 bis 15 Menschen, die man einfach mit Namen und auch irgendwie ihren Jobbezeichnung kennen sollte. Und das ist für einen US-Präsidenten eigentlich zu viel verlangt, weil er muss auch irgendwie die Welt retten, ständig und immer und die ganze Zeit und so.
Er muss die Welt
retten.
Ich verzeihe ihm das. Und man muss auch sagen, sein Kabinett und seine Mitarbeiter, die wechseln ja dadurch, dass er sie dauernd feuert, wirklich sehr häufig.
Ist jetzt nicht so,
dass ihr irgendwie seid,
fired.
Genau, dadurch ist es auch natürlich noch komplexer. Wenn es jetzt irgendwie 4 Jahre die gleichen Gesichter wären, wäre das was ganz anderes.
Ja, so ist es. Süß, lass uns nochmal über Folgendes sprechen. Wir wollten eigentlich aus Male senden. Wir wollten direkt aus Male senden. Jetzt ist es so. Also erstens haben wir uns, glaube ich, mal wieder in diese Insel verliebt. Wir haben uns mal wieder in die ganzen Menschen verliebt.
Ich muss dazwischen gehen, ja? Warum mal wieder bei dir? Ich hatte mich ja wirklich schon mal in diese Insel verliebt, aber warum bei dir?
Nein, ich war schon lange nicht mehr auf Male, zumindest nicht im Landesinneren, so rum, auf Male. Und Mallorca ist wirklich, das ist wirklich eine richtig mega schöne Insel. Und ich verstehe schon, warum hier die ganzen Hosen da irgendwie ihre Häuser auf den Balearen haben, egal ob es Formentera, Malle oder Ibiza.
Ibiza.
Das ist wirklich einfach eine unfassbar schöne Insel. Das Wetter hat gepasst, diese kleine Bucht da, diese Hotelanlage war okay, da gibt es irgendwie so ein Minusständchen. Und ich fand das Essen auch echt okay. So. Aber wurscht. Essens,
ist wirklich
wurscht, finde ich wirklich auch. Genau, erstens war es so das Wetter, alles andere war irgendwie geil. Dann sind diese ganzen Metaller, diese Metal-Community, das muss man, und wir sind ja der Metal-Podcast, ja, wir sind seit 2 Folgen der Metal-Podcast und da muss ich mal wieder ein riesen Lob an die Metal-Community aussprechen. Das sind einfach nette Menschen, 99,9% dieser Menschen sind einfach nett. Sie sind nicht die Hübschesten, aber sie sind verdammt nochmal nett.
Total nett. Also ich glaube, sie haben nur einen Kellner verprügelt, ansonsten wirklich super nett. Aber da muss man auch ganz klar sagen, du kannst einem Deutschen nicht den Bierhahn abdrehen. Es geht nicht. Also bei einem All-Inclusive-Urlaub, da muss der Bierhahn 24 Stunden durchlaufen.
Ja.
Und es ist auch nicht so viel verlangt. Ich glaube, ein Bierhahn reicht, ja, aber der muss funktionieren.
Ja, und da müssen dann auch irgendwie so Paradeopfer, so Vorzeigeopfer hergestellt werden.
Du musst ja Druck
aufbauen.
Einfach
dann ein Kellner, genau, da muss der Kellner einfach dran glauben, das hilft alles nichts.
Und danach lief es ja, glaube ich, auch. Ja.
Genau. Und grundsätzlich war das so, um das Ganze nochmal zu Ende zu erzählen, dann waren wir so mit dieser Insel beschäftigt, mit uns selber, mit dem Chillen, mit all dem, mit diesen Gesprächen, mit den tollen Mädels, die da rumlaufen überall und eigentlich auch mit dem Sex, ja, den wir Tag und Nacht eigentlich hatten auf Malle, dass wir es nicht geschafft haben, von dort aus zu senden.
Es ging nicht. Man muss auch sagen, es gab eine hohe Belastung, wir waren dauernd besoffen und so weiter. Und dann bin ich auch noch in eine Feuerqualle geschwommen. Diese Story muss ich natürlich auch noch loswerden. Dann geht natürlich gar nichts mehr, ne? Weil das Rezept auf Feuerquallen, um sie sozusagen diesen Biss, sagt man nicht, diese Verbrennung, sage ich jetzt mal, zu bekämpfen,
ist entweder vollpissen.
Draufpissen oder sich total wegsprengen. Wir haben dann beides gemacht. Wir haben gemeinsam gesoffen. Ich habe jeden draufpissen lassen, muss man sagen.
Ach so.
Ja, und man sieht kaum noch was.
Du bist fremdpissen gegangen.
Ich bin mehrfach fremdpissen gegangen. Ich fand es dann irgendwann richtig geil und dann habe ich irgendwie gedacht, irgendwie warum auch immer, muss ja nicht irgendwie immer beim Arm bleiben, ne, komm. Und habe ich mit dem Ballen
so
angefangen.
Eine kleine Schlampe, die es von allen Seiten braucht, ey.
Am Schluss lag ich nur noch am Boden und alle haben auf mich drauf gepisst.
Und alle haben drauf gepisst.
Ah, herrlich.
Normalerweise mein Job. Aber gut, ich könnte auch mal 5 Minuten rum, so ist es nicht. Ich könnte auch 5 Minuten rum.
Das wollte ich einfach mal toppen.
Jedenfalls,
auf Malle geht das. Auf Malle, da schalte ich irgendwie um, da bin ich ein anderer Mensch und jetzt zu Hause ist hier wieder alles gepflegt. Und ich kann es im Podcast erzählen, aber ansonsten natürlich niemanden anderen.
Nein, das kriegt auch hier niemand mit. Aber tatsächlich, wenn wir schon dabei sind, jetzt gerade irgendwie so bei der Wahrheit über Malle sind, wir hatten, unser Tourmanager hat einen mega Zamschiss gekriegt vom Imperator persönlich. Imperator ist der Chef von Wacken, der Herr Hübner, Holger Hübner, seines Zeichens ein sehr, sehr netter Mensch, an dem Tag aber ziemlich gepisst von der Band Hämatom, die einfach keinen Bock hatte aufzuhören. Wir mussten 23 Uhr, war strikt Curfew, weil irgendwie das Ordnungsamt auf Malle echt von Hurensöhnen unterwandert wurde und die da wirklich sehr penibel drauf geguckt haben. Jedenfalls waren wir aber mittendrin unter Leck mich. Und ihr wisst, Leute, wir können nicht den Zwischenteil von Leck mich einfach so beenden. Das geht nicht.
Geht nicht.
Und irgendwann haben wir gemerkt, okay, die Anlage ist aus. Vorne, Stopp. So, Anlage komplett abgedreht. Das heißt, man hat nichts mehr gehört nach außen. Außer die Drums von Süß und die Stimme von Nord. Und dann haben wir die Leute praktisch unplugged angebrüllt, dass sie zumindest ein oder zwei Leck mich wiederhole nochmal mit uns mitsingen. So, das kam bei uns tierisch an, beim Rest der Crew null.
Und die Leute haben auch zurückgebrüllt, muss man dann auch noch sagen.
Ja, mega, das war alles gut.
Geil. Eigentlich geiler Abgang. Eigentlich sollte man so jedes Konzert aufhören.
Eigentlich aber genau, jedes Mal so aufhören. Jedenfalls war Herr Hübner damit gar nicht so richtig einverstanden. Ich habe einverstanden und davon begeistert. Ich habe dann am nächsten Tag auch mit diversen Leuten aus der Crew gesprochen und es war wirklich überall Thema Nummer eins. So Hämatom halt irgendwie Desaster und Eklat und sie hätten aufhören müssen, haben trotzdem weitergemacht und Scheiße. Und war ich richtig stolz auf uns. Ich mag ja sowas, ne?
Ja, wir haben es wieder geschafft.
Wichtig ist... Ja, sondern wenn man drüber spricht. Jedenfalls haben wir uns dann verpisst in unser Hotelzimmer, uns umzuziehen und auf die Maschine-Show vorzubereiten. Und dann kam durch den Funk eine Nachricht an unseren Tourmanager: Steffel, zum FOH-Pult. Und dann stand er anscheinend da wie so ein kleiner Schuljunge und musste sich von Herrn Hübner maßregeln lassen. Ach, herrlich. Danke, Steffel. Ich hab's geliebt. Ich liebe es immer noch.
Danke, Steffel.
Ja, genau, und dann, wir bleiben weiter beim Thema Mallorca, deswegen, Entschuldigung, Mallorca, warum sage ich immer Mallorca?
Weil man es so schreibt.
Von früher noch, oder?
Nee, ich kann es sagen, du sagst es deswegen, weil man es so schreibt.
Ja, jedenfalls, und dann haben wir diese Show hinter uns gebracht, haben da mal wieder abgefeiert und Süd voll gepisst und am nächsten Tag, das war fast der Höhepunkt meiner Malle-Reise oder unserer Malle-Reise, wir haben uns dann irgendwann haben so ein kleines Meeting und haben uns dann nach dem Essen verzogen in diese Bucht, haben uns Musik angehört. Zuerst per Laptop, bis eine total geile Band angefangen hat zu spielen, die auf Akustikgitarren Metal-Hits gecovert hat.
Die waren wirklich großartig.
Das war großartig. Ja. Wir haben uns irgendwie einen Joint gedreht, eine Flasche Weißwein und mehrere Flaschen Weißwein hingestellt und waren da irgendwie so 4-5 Stunden an diesem Strand gelegen und haben einfach nur die Zeit genossen. Das war wirklich herrlich. Einer der Höhepunkte meines Jahres, würde ich sagen.
Ja, ich kann das bestätigen und ich wollte dann auch lauter so alte Metal-Klassiker, es muss ja stimmig sein, reingelegt, weil wir noch einen Kassettenrekorder dabei hatten, also die Kassetten reingelegt.
Ja.
Und ich schaue jetzt hier parallel, wie dieses Gitarren-Duo heißt, ich finde es gerade noch nicht.
Aber das weißt du nicht mehr. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du sie auf die Playlist packst.
Die haben bestimmt keinen.
Es war wirklich das. Wirklich
ja, es war mega, aber die haben bestimmt keinen. Warte, ich finde es heraus. Achtung, ich habe es hier gleich. Es waren.
Du, kein Ding. Ich kann ja, wenn du nochmal nachschaust, kann ich ja nochmal erzählen, dass wir tatsächlich an dem Tag dann auch noch in so einer ganz coolen Truppe waren. Es war echt eine gute Gesellschaft. Viele nackte Menschen, viele nackte Frauen vor allem. Wir zwischendrin und so. Und das war so herrlich. Am liebsten wäre ich tatsächlich noch ein bisschen da geblieben und hätte einfach Mallorca nochmal genossen. Also gerne wieder, falls wir jemals wieder eine Anfrage kriegen, was ich jetzt nicht glaube nach dieser Leck-mich-Nummer, wäre ich da wieder am Start.
Ja, wäre schwierig. Ich auch sofort. Also Full Metal Holiday macht voll Spaß. Ich habe keine Ahnung. Entweder war es die Vagabundos de Luyo oder die Juke Boys.
Achso, du guckst jetzt, ja, ist ja egal.
Wenn ich dann irgendwie meinen 70. Geburtstag habe, ich ja dort schon angedroht, da werden die auf meiner Hochzeit spielen. Ich fand's großartig hier, so die Metal-Klassiker, Metallica, Battery haben sie gemacht, ne? Dann haben sie Fear of the Dark, ja. All diese Dinge, aber echt mega virtuos auf zwei Akustikgitarren oder zwei Western-Gitarren, so akustisch.
Mega gut.
Mega. Und dazu
hast du gesagt, wenn du dein...
paar geile Geschichten zu den jeweiligen Songs immer im Vorfeld erzählt, bevor sie dann losgelegt haben. Richtig geil. Auch Rammstein, keine Ahnung, was war das? Irgendein Engel, glaube ich. Super geil.
Hast du jetzt gerade gesagt, wenn du meinen 70. Geburtstag hast, werden sie auf deine Hochzeit spielen? Den muss ich mir aufschreiben.
Scheiße,
also, wenn ich meinen 70. Geburtstag habe,
ich find's gut.
Werden die auf meine Hochzeit spielen, Leute.
Wobei, ich verstehe deine Verwunderung nicht. Das machen wir wirklich. Wobei wir ja auch Full Metal Holiday in den Titel packen müssen.
Ich hab einen anderen Vorschlag. Der kommt aber nach der nächsten Story von uns.
Auf jeden Fall.
Die auch in Malle geht.
ist es nichts Neues, dass ich zum 70. auch mal nochmal heiraten werde.
Ja, das stimmt.
Weil die Partnerinnen werden ja ähnlich alt, aber ich will eigentlich immer junge Partnerinnen. Das heißt, genau, spätestens um 70. kommt dann die nächste 25-Jährige.
Wie immer 39. Jedenfalls haben wir uns dann irgendwann aufgemacht nach drei Tagen Paradies und sind zum Flughafen und dachten, naja gut, komm, lass uns mal nach Hause fliegen. Ist halt irgendwie schön, aber irgendwie hat alles ein Ende und wir verpissen uns jetzt nach Hause. So, dann kommen wir an. Crew, Hämatom, ein paar Cases und 5 Gitarren. Ja, jeder von uns hat 2 und dann gibt es noch eine Akustikgitarre, also 5 Gitarren. Wollen wir immer einchecken, checken die ganzen Koffer ein, beziehungsweise genau, die Koffer, die Cases, das Sperrgepäck und so weiter. Und dann merken wir schon immer, wegen diesen Gitarren, da gibt es immer so ein bisschen, es ist immer Spannung in der Luft, wenn du Gitarren hast. Ja, normalerweise nehmen wir Gitarren auch gerne mal mit als Handgepäck, das ist anscheinend nicht mehr erlaubt bei Eurowings. Ja, und dann?
Bei Lufthansa eben leider schon, ne?
Ja.
Und das ist die Tochter und das ganze Buchung lief aber über Lufthansa. Komm noch dazu, also es wird komplexer, als man denkt, aber erzähl weiter.
Genau, ja, du kannst das dann schon gerne übernehmen. Ich wollte jetzt nur sagen, dass uns die Frau am Schalter sehr freundlich auf ihre Supervisorin hingewiesen hat und gesagt hat, okay, alles klar, wir haben jetzt irgendwie so alles fertig, ihr seid eingecheckt, Koffer sind auch im Flugzeug und so. Jetzt fehlen nur noch die Gitarren. Geht aber bitte mit der Supervisorin mit, die sagt euch, wie das mit den Gitarren läuft. Ja, und dann sind wir mit der Supervisorin mitgegangen und dann hat sich die Supervisorin Folgendes erklärt, die Gitarren bleiben hier. Hä? Was bleiben die Gitarren? Nee, sorry, das Flugzeug ist leider überbucht, das ist irgendwie total voll, wir kriegen die Gitarren nicht rein und wenn überhaupt, dann nicht in diesen Cases, in denen ihr sie habt. Wir hatten Softcases und zwar extra deswegen, weil wir sie meistens immer an Bord mitnehmen, weil es einfach Handgepäck ist und sie einfach sicherer an Bord sind, als unten irgendwie von irgendwelchen schlecht gelaunten Gepäckverteilern am Flughafen rumgeschmissen zu werden. Genau, und das war jetzt der Grund, warum wir angeblich diese Klampfen nicht mit nach Hause nehmen dürfen.
Genau, also man muss aber sagen, beim Hinflug hat das alles einwandfrei geklappt. Da haben sie es auch nicht oben mit rein, haben sie einfach unten die Gitarren im Softcase. Also Softcase ist wie so eine Sporttasche, ja, also die ist eben, da sollte man jetzt irgendwie sich nicht draufstellen, beim Hardcase kann man sich auch draufstellen. In Spanien haben sie sich geweigert, die unten mit reinzunehmen, haben sich aber auch geweigert, die oben mit reinzunehmen. Also genau, haben sie gesagt, genau, ihr könnt, also die Folge war dann in Spanien, sorry, da könnt ihr nicht fliegen, ihr müsst morgen komplett alle neue Flüge buchen, weil heute ist eben alles ausgebucht, ihr müsst jetzt hier bleiben, ihr müsst ein Hotel nehmen und morgen müsst ihr dann für jede Gitarre nochmal einen Sitz extra buchen.
Genau, was bedeuten würde so ein Sitz? Keine Ahnung, wenn du es relativ spät einen Flug von Mal nach Hause buchst, würde ich sagen um die 300 Euro mal 5, 1500 ja. Euro einfach nur für die Gitarren. Dann hast du sie, muss ich sagen, da warst du echt großartig, weil
ich war verzweifelt.
Ich hätte mehrmals das Wort Bombe benutzt und wäre einfach komplett ausgeflippt. Deswegen bin ich besser in dieser Zeit einfach zum Kiosk gegangen und habe mir 2 Bier geholt und habe mich hingesetzt und habe zugehört, wie du ihr einfach in einem sehr sachlichen, aber ruhigen Ton erklärt hast, ob sie alle Tassen im Schrank hat und dass du jetzt verdammt nochmal nach Hause fahren willst, weil du die Schnauze voll hast und du willst irgendwie heim nach Hause zu deiner Familie. Und es war alles wirklich richtig gut. Hat sie aber nicht weiter beeindruckt. Sie hat nur gesagt, sorry, hier habt ihr die Nummer von Eurowings, ruft doch dort mal an. Hä? Habt ihr einen totalen Schuss, Leute? Wir stehen hier am Schalter von Eurowings und sollen bei der Hotline von Eurowings anrufen. Sag mal, geht's noch?
Die man übrigens nicht anrufen kann.
Die man aber, genau, das ist eine deutsche Nummer, die man von Malle aus nicht anrufen kann.
Auch von Deutschland nicht. Also du landest nur in der Warteschleife und dieses Warten in der Warteschleife kostet pro Anruf, glaube ich, 60 Cent.
Ja. Jedenfalls waren dann mittlerweile 6 Mitarbeiter mit uns beschäftigt. Und die Stimmung wurde immer aggressiver.
Leider. Das war wirklich der Abturner einer wirklich eines wahnsinnig schönen Trips.
Ja, ich habe mich dann mit so einem, also Nord und ich haben gesagt, wir bringen das Opfer, wir bleiben auf Mallorca. Für immer. Lebenslänglich Malle. Das wäre übrigens mein Titel für heute. Lebenslänglich Malle.
Oh, das ist nicht schlecht, ja. Da muss man auch wirklich sagen, das habt ihr relativ schnell gesagt. Da war ich noch verzweifelt, da habt ihr schon aus dem Hintergrund irgendwie so, gingen 2 Finger hoch. Wir bleiben da.
Ja, das Geile war aber, dass ich ja währenddessen schon Leo, unser Manager, habe die Hotelzimmer checken lassen und es kam wirklich 3 Minuten später, okay, Hotelzimmer sind gecheckt.
Wahnsinn.
Also es war wirklich alles vorbereitet für eine weitere Partynacht. Genau, und wir haben uns aber dann echt, also ihr habt nicht nachgelassen, habt euch rumgestritten, es wurde hin und her telefoniert, es wurden immer mehr Leute kamen irgendwie heran und es gab einen Kompromiss und da waren wir dann auch klar, nee, sorry, ich wollte noch ganz kurz erzählen, Steffel war dann irgendwie dann sich aber total sicher so irgendwie und hat mal mir zugeflüstert, du, wir werden auf jeden Fall fliegen, weil unsere Koffer sind schon in der Maschine und die können nicht losfliegen, wenn unsere Koffer da drin sind. Währenddessen erklärt die Dame jemand anderen von uns, ja, wir lassen gerade die Koffer aus der Maschine holen. Oh. Ja, Leute, wie auch immer.
Muss man jetzt noch zu Ende bringen, weil das wurde dann für mich fast das Schlimmste. Im Prinzip wurde dann nämlich Psychoterror aus dem Ganzen. Also es wurde wirklich in einem EU-Land mit uns auf eine, meiner Meinung nach, schlimmste Art und Weise gespielt, nämlich mit so einem Psycho-Ding. Also ihr habt nur noch, also die Aussage war, es gibt nur noch eine Möglichkeit und zwar, ihr kommt auf eine Warteliste. Und wenn dann die Crew des Flugzeuges ein Go gibt, ein Okay, ihr werdet ganz am Schluss mit dem ganzen Gepäck erst eingecheckt, und wenn die ganze Board, die Flugzeugmannschaft eben ein Go gibt, dann dürft ihr rein. Aber das erfahrt ihr im Prinzip erst so eine Viertelstunde vor Abflug. Also ihr geht jetzt ganz normal irgendwie zum Gate, ihr wartet da, bis alle Leute im Flugzeug sind und dann meldet sich irgendwann das Flugpersonal. Und das fand ich die schlimmste Nummer, ehrlich gesagt. So ein bisschen auf Abruf, und aber es können dann sein, so 10 Minuten vorher, nee, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt ist die Tür vom Flugzeug zu. Und ja, dann stehst du nämlich da mit dem ganzen Gepäck und boah, nee, das fand ich so unangenehm, das fand ich so, ja, so psychomäßig, das geht gar nicht.
Okay, aber da war mir im Prinzip schon klar, das wird funktionieren. Also ich habe das bis jetzt noch nicht erlebt, dass eine Crew sich irgendwie weigert. Die sind meistens sehr kooperativ und lassen dich da am Schluss schon mitfliegen. So, das war mir dann schon klar. Da war ich fast schon ein bisschen enttäuscht, weil ich mich so auf die Nacht in Malle nochmal gefreut habe. Wie gesagt, eigentlich habe ich mich eh drauf gefreut, für immer dort zu bleiben.
Ich war komplett unflexibel, muss ich auch zugeben. Ich fand es wunderschön, aber ich hatte dann so einen Schlussstrich gezogen und dann bin ich total unflexibel. Also da hätte ich dann richtig viel Alkohol gebraucht.
Zur
Abwechslung mal.
Genau, du hast mir vorhin erzählt, dass das Basti von Trailerpark sich auch gemeldet hat, weil der auch auf Malle ist relativ beleidigt war, dass wir uns nicht gemeldet haben, um uns zu treffen. Ich muss sagen, das kann ich total nachvollziehen, dass man sich da irgendwie ein Häuschen kauft oder mietet oder was auch immer und da irgendwie seine Zeit verbringt. Hey, Wahnsinn, wirklich.
Geil.
Da irgendwie laufen geht auch und so. Echt schöne Insel. Schön, das Meer, alles schön. So, jedenfalls war das irgendwie so unsere Story am Schluss. Als wir in Deutschland gelandet sind, haben wir übrigens noch ein bisschen mit den Stewardessen gestritten, die ja immer am meisten zu sagen haben. Das finde ich immer das Lächerlichste, ja. So, da kommt der Pilot raus mit Anstand und erklärt dir das nochmal und hört sich auch an, warum wir eigentlich so wütend sind. So. Also uns ging es ja nicht darum, dass man grundsätzlich keine Gitarren mitnehmen kann oder keine Softcases oder Hardcases oder so. Es geht darum, dass sie uns genau mit in der gleichen Konstellation, mit genau der gleichen Besetzung, mit genau den gleichen Cases, mit all dem gleichen Paket von Nürnberg nach Mallorca geflogen haben. Und dann kann nicht die gleiche Fluggesellschaft 2 Tage später sagen, nee, so geht's nicht. Ihr müsst da bleiben. Das geht nicht.
Das geht nicht.
Okay, Pinkelpause und dann ab zu den Fragen, oder?
Ja, sehr gerne.
Tag des Jüngstgerichts. Humanität auf der Anklagebank. Ob nur in Deutschland. Ruf die Wahrheit in den Zeugstand. Sieh mal den Teufel nicht an die Wand. Sie schreiben rein ins Grundgesetz. Er hat mal ganz klein angefangen. Wir haben sein Wachstum unterschätzt. Wenn der Hammer fällt.
Aufhängen oder erschießen?
Das ist eine wichtige Frage. Ich finde, die muss jeder Mensch für sich selber einmal im Leben geklärt haben.
Ich habe noch nie eine gefährliche Schusswaffe in der Hand gehabt. Dennoch würde ich mich erschießen.
Auf jeden Fall. Es tut mir leid, ich müsste normalerweise jetzt sagen, ich würde mich aufhängen, aber ich muss mich erschießen. Ich finde, Aufhängen ist ein total behindertes. Und ja, wir sind der einzige Podcast, der offiziell noch das Wort behindert verwenden darf. Aufhängen finde ich eine total behinderte Art, sich umzubringen. Allein so,
Ja klar, aber du musst natürlich auch erstmal an eine Schusswaffe rankommen, ne?
Ja, von mir aus. Aber dann würde ich einfach suchen. Dann würde ich den Schwanz backen.
Was mir früher nicht klar war, ist, dass du relativ lang noch lebst, ne?
Nach dem Erschießen?
Nee. Nach dem Erschießen vielleicht auch, wenn du dich irgendwie nicht richtig triffst, aber nach dem Aufhängen. Ich dachte früher, wirklich? Ist irgendwie ist nach so? 2-3 Minuten tot, aber da gibt's doch so ganz schlimme Fälle, dass dann auch irgendwie noch gefunden wirst und wiederbelebt wirst und dann hast du halt, hat einfach dein Hirn lange... Nee, dann eher so Hirnschäden, weil dein Hirn wird halt länger nicht mit Sauerstoff versorgt, aber dein Körper arbeitet schon noch weiter und dann ist es im Prinzip wie so ein Schlaganfall oder so. Ach, ganz furchtbar.
Ja, ganz schlimm. Na, aber ich glaube, wenn man es richtig macht, dann bricht dir ja das Genick, ne? Da hast du einen Genickbruch und dann bist du sofort tot. So, das ist das richtige Aufhängen. Ich glaube, wo es dann nicht cool wird, ist dann, wenn irgendwelche Amateure, ja, wenn Amateure sich dann versuchen aufzuhängen und dann an irgendwelchen, keine Ahnung, recht unstabilen Häken dranhängen und der Knoten nicht richtig passt und die dann wirklich einfach vor sich hin baumeln. So, ich glaube, das ist tatsächlich echt scheiße.
Genau, aber ich glaube, diesen Genickbruch kriegst du wahrscheinlich ja nur, wenn du von einer kleinen Höhe so runterkrachst.
Also, ja, oder, das musst du machen. Oder, so wie Saddam Hussein zum Beispiel, so diese Nummer. So, ich glaube, so muss es funktionieren und dann ist es sofort vorbei.
Ja, ich würde mich wahrscheinlich so soft reinhängen und das ist, glaube ich, richtig blöd.
Total, ja. Du kommst da auch nicht raus und ey, das ist wirklich, wirklich ein ganz, ganz schlimmer Tod. Deshalb erschießen, aber da habe ich mir auch sagen lassen, wenn er schießt, dann in den Mund und dann aber den kompletten Mund voller Wasser.
Okay.
Weil sich irgendwie die Patrone dann im Mund so verteilt, beziehungsweise durch den Druck, der im Mund dann entsteht, durch das Wasser, dass du das Hirn rausfetzt. Okay. Und weil da gibt es nämlich auch Kandidaten, die versuchen sich zu erschießen und schießen sich tatsächlich in den Kopf, aber verfehlen irgendwie lebenswichtige Organe bzw. Stellen im Gehirn, verbluten auch nicht richtig, überleben dann die Scheiße und haben dann im besten Fall auch noch richtige Schäden, die sie dann davontragen. Und das macht ja wirklich, also es gibt nichts Beschisseneres als Selbstmord, der nicht funktioniert hat. Als ernst gemeinter Selbstmord, der nicht aufgegangen ist. Ich kenne, wenn wir schon bei diesem Thema sind, sorry, dass ich jetzt nochmal das so Ende sagen kann. Ich kenne einen Kollegen hier aus diesem Dorf, in dem ich wohne, der hat sich versucht, von der Brücke zu springen und sich praktisch aufzuhängen dabei, ja?
Wie, also, er hat schon ein Seil um den Hals gehabt und ist dann von der Brücke
genau, gesprungen. Genau, Seil um den Hals und dann runter von der Brücke, so damit dieser
Das klingt aber echt gut.
Damit diese Genicknummer auch wirklich funktioniert. Und das war aber, die Brücke war jetzt nicht so hoch, die war vielleicht so 10 Meter oder so. Das war eher so eine Eisenbahnbrücke. Vielleicht
und das Seil war 12 Meter?
Nee, und das Seil war leider länger, ja. Passiert ist Folgendes, er hat sich beide Beine gebrochen.
Ernsthaft,
ja.
Gott, das habe ich nicht gehört. Das ist ja filmreif.
Passiert ist Folgendes, er hat sich beide Beine gebrochen. Und ich habe ihn vorgestern im Café hier ums Eck sitzen sehen. Immer noch schlecht gelaunt.
Ach, das war jetzt das erst, oder was?
Nein, ist schon länger her. Aber er hat es tatsächlich überlebt und sitzt immer noch schlecht gelaunt beim Rewe und haut sich irgendwie einen Kaffee mit Korn rein.
Das ist wirklich übel, weil er auch dein Umfeld dich nicht mehr ernst nimmt.
Ja, weil es gibt ja, Scheiße. Genau, wenn du es ernst meinst, weil das klang ja wirklich nach ernst gemeint, es gibt ja so diese...
Aber das ist ja wirklich bescheuert, wenn ich sagen darf. Also,
das ist total... Ja, darfst du das Wort behindert schon wieder benutzen?
Und du musst ja das Seil auch nicht so kurz vor knapp irgendwie berechnen oder so. Du kannst ja irgendwie einfach 3 Meter Spielraum lassen. Ich weiß nicht, wie hoch diese Brücke ist. Aber wenn die 10 Meter hat, dann kannst du ja sagen, hey, 3 Meter über der Straße reicht ja auch noch. Ja, du musst ja nicht irgendwie 50 Zentimeter vor der Straße aufhängen.
Alter, es lang wirklich 3 Meter. Hauptsache, du hast diese, es zieht sich irgendwas nach unten, das Eigengewicht,
ach,
so, die Schwerkraft steht dich nach unten.
Scheiße, ey.
Aber wenn du dann springst und kommst unten auf, hast du beide Beine gebrochen.
Ein ehemaliger WG-Mitbewohner hat sich ja aufgehängt. Das war damals schon sehr dramatisch. Und der hat sich... Er hat eine Flasche Wodka gesoffen und hat sich im Winter nackt im Wald erhängt. Also der hat es wirklich konsequent gemacht und es hat auch funktioniert.
Das hast du mal erzählt, ja. Aber und das hat er, also psychisch krank? Ja, klar.
Ah, ich oder weiß es nicht. Aber irgendwie auch nicht. Er ist so manisch-depressiv, weil wenn er unter Leuten war, war er immer so voll auf 180 und auch ein schlauer Typ. Aber bei dem kam es dann, ja, der war langzeitarbeitslos und dann kriegst, oder ist es lang, auf jeden Fall war er arbeitslos gemeldet. Ich glaube, das war nämlich schon auch nochmal so ein kleiner Baustein dieses dramatischen Selbstmords. Und dann musst du immer wieder, also der hatte dann sozusagen sein Arbeitslosengeld wurde ausgesetzt, weil er keine Jobs angenommen hat. Und dann hat er immer wieder mal Jobs angenommen als Erntehelfer und es war ja irgendwie so ein intellektueller Erntehelfer oder Kasse vom Supermarkt.
Ja.
Was ihn einfach fertig gemacht hat, weil er irgendwie da mit dem Tempo nicht mitgekommen ist oder irgendwie mit der körperlichen Belastung als Erntehelfer und so. Genau, und dann hat er halt irgendwie überhaupt kein Geld mehr gehabt und genau, kam sich, glaube ich, immer mehr überflüssig vor. Ist schwierig, aber vielleicht rede ich es mir auch schön, ich weiß auch nicht so richtig, wie wir ihn hätten helfen können.
Ja, nee, ich glaube tatsächlich, das geht nicht. Also wenn die Leute den Schluss gefasst haben, glaube ich, dann ist es sehr, sehr schwer, das umzudrehen.
Genau, man muss auch sagen, er hat im letzten Jahr dann auch nicht mehr bei uns in der WG gewohnt.
Ja, dann, genau, ja. Viel Nähe, viel Sprechen und so und viel Musik hören. Ich glaube, die richtigen Songs hören, das kannst also wirklich die richtigen Songs. Da irgendwie Leonard Cohen sich reinzupfeifen, das ist, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung. Da muss was anderes her. Aber das sind tatsächlich ganz schlimme Krankheiten und so, ein schlimmes Schicksal ist so.
Genau, und da muss ich auch sagen, die Bundesregierung macht auch regelmäßig also kommuniziert auf jeden Fall. Es gibt ja wirklich Anlaufstellen dafür und ich denke, das sollte man unbedingt wahrnehmen, falls man irgendwie ernsthafte Suizidgedanken hat.
Amen.
Amen.
Was würdet ihr eurem schlimmsten Feind gerne wünschen?
Oh, da dauert's mit der Antwort.
Total, weil ich Rache scheiße finde.
Weil du was?
Also es ist so Rache oder auch einem Feind jemanden, den ich blöd finde, den ich scheiße finde.
Aber ist doch scheißegal, was du jetzt findest, ja?
Nee, ist ja egal, dann sagst du das zuerst. Aber ich spiel bin das Spiel mit. Ich, deswegen muss ich aber nachdenken.
Es gibt verschiedene Sachen, pass auf. Ich habe letztens vor kurzem an einem perfekten Mord, ich gehe gerade viele Pilze sammeln, und ich habe mir so gedacht, bei einem Pilz, mal angenommen, du hättest irgendwie, dein schlimmster Feind wäre ein Pilzsammler und er würde die Pilze trocknen. Dann würdest du einen tödlichen Pilz suchen, würdest du ihn trocknen und diesen Pilz in seine Tüte mit den anderen getrockneten Pilzen reinpacken. So, dass du nicht genau weißt, ja, wann er das aufessen wird und wann dieser Pilz seine Wirkung entfaltet. Verstehst du?
Ich verstehe es voll, aber das
sind doch alle Spuren.
Ja, das ist halt so ein perfekter Mord, aber ich will ja keinen perfekten Mord machen.
Okay, dann sage ich dir was. Das sage ich dir. Das ist aber eigentlich nicht meine, nicht meine Vision, aber ich finde die so beeindruckend und so gut, dass ich die einfach klaue. Und zwar würde ich Folgendes machen. Ich würde, das wäre so ein richtiger Hurensohn, so ein richtiges Arschloch, ja. Dann würde ich losziehen, würde ihn fangen. Würde ihn zuerst betäuben und wenn er dann aufwacht, steckt sein Schwanz in einem Schraubstock. Ja? Ist in einen Schraubstock eingeklemmt.
Alter, du bist voll auf Rambo-Film.
Nein, jetzt warte, pass auf. Sein Schwanz ist einfach reingepresst in den Schraubstock.
Ein Zwölfjährigen.
Er kommt nicht raus aus diesem scheiß Schraubstock. So, und dann hast du einen Kanister Benzin in der Hand, schüttest das Benzin um ihn herum aus, in diesem alten Haus. Zündest das Benzin an und gibst ihm ein Messer in die Hand. Und sagst, it's.
Na gut,
und sagst,
okay,
Moment,
jetzt wird's lustig.
Und sagst, okay. It's up to you, man.
Okay.
Ist der?
Ja, also ich muss sagen, ich habe ja gerade wirklich echt kopfschüttelnd gelacht. Weil es echt, ja. Das ist wirklich so 12 pubertäres Niveau. Ding. Aber so ist es schon wieder, hat's was.
Ja.
Nee, ich würde irgendwie Sozialarbeit oder einfach ihn zu irgendwie Arbeit in irgendeiner sozialen Einrichtung verdonnern.
Ärsche waschen.
Dazu zwingen, irgendwas Gutes zu tun.
Okay. Ja, du bist auch irgendwie so ein, du bist ja immer so ein lieber Mensch. Das ist, ich kann nicht. Bei mir ist es dann, wird es einfach gewalttätig.
Ja, das habe ich gerade gemerkt.
Ja. Aber ich habe auch Spaß dran. Ich finde es auch zu Recht. Hurensöhne, denen soll man den Schwanz abschneiden. Ja, aber die müssen natürlich was ganz Schlimmes verbrochen haben, ne? Das muss ich dazu sagen. Nicht, wenn mir jemand das letzte Brötchen irgendwie vom Bäcker klaut, dann bin ich nicht so. Da muss schon ein bisschen mehr passieren.
Und ich stehe schon auf diese amerikanischen Spielfilme, ja, da geht es ja um einen Rachezug, weil jemand was ganz Schlimmes, also jemand hat irgendwie, der Böse hat die Familie von anderen umgebracht und dann ist die entweder ist die Rache dann, er bringt ihn dann irgendwie auch um. Coole Filme, und dann gibt es ja diese wirklich auch bekannten Enden, wo dann sozusagen du denkst, er bringt ihn um, und dann sagt er, aber dann nimmt er wieder irgendwie so die, von der Pistole oder vom Lauf irgendwie den Finger und sagt, nee, so einfach mache ich es dir nicht. Und im Hintergrund siehst du schon die Polizeisirenen irgendwie so ankommen.
Ja, aber es gibt das, ja auch
diese Schlüssel mag ich sehr gerne.
Ja. Wenn er Gnade walten lässt am Ende.
Ganz genau.
Mich langweilt es, weil ich sagen würde, in 99,9% der Fälle ist es nicht so. Wenn jemand deine Tochter vergewaltigt hat und du hast das Scheißgewehr in die Hand, ich würde es
wahrscheinlich. Ja, ich weiß schon. Übrigens, also ich weine ja gerne bei amerikanischen Spielfilmen, bei so ganz schlechten Blockbuster-Dingern.
Ja, ja,
und,
ja, ich
auch. Aber habt ihr davon auch schon erzählt, dass ich wirklich auch schon im Flixbus, in der Bahn und auf meinem Japan-Flug, auf dem Heimflug, habe ich ja auch kürzlich geweint. Ich frage mich nur, bei welchem Film. Ich glaube, es war sogar dann doch das Green Book. Die Schlussszene, die darf ich jetzt natürlich
ja,
nicht verraten.
Ich übrigens auch, ich habe ihn jetzt zu Ende geguckt. Ich habe ihn zu Ende geguckt? Vorgestern, ja. Und ich fand ihn, also es ist, tatsächlich gebe ich dir ein bisschen recht, es ist für mich kein Oscar-Film so. Es ist ein guter Film, aber es ist kein Oscar-Film. Ja. Der beste Film des Jahres.
Film,
oh, weiß
nee,
ich nicht.
Schauspielerisch vielleicht wirklich.
Ja, aber warum? Auch das fand ich okay. Es war nicht schlecht, aber Joker ist eine andere Liga. Joker ist Champions
wirklich?
League.
Okay,
das
okay.
ist wirklich zweite Liga. Also, obwohl es okay war, aber das war jetzt nichts, was mich komplett aus der Socken. Aber ich fand die Geschichte trotzdem sehr rührend und zum Schluss auch tatsächlich hat es mich auch komplett zerlegt. So.
Genau, da habe ich dann im Flieger gewonnen und da schaue ich dann immer so links, rechts, schaue ich dann kurz irgendwie, wer sitzt neben mir, es ist jetzt sehr peinlich, aber ich krieg's dann auch nicht weg.
Sitzt hoffentlich eine Frau neben mir, die mich süß findet und sofort mit mir
ja,
auf die Flugzeugtoilette
gehen
will.
Ja, wobei, da würde sie natürlich mich noch süßer finden. Sag mal, hast du Captain Fantastic eigentlich damals angeschaut?
Ich glaube schon, ja, was war das schnell wieder?
Das war dieser Family-Vater.
Ja, großartig,
genau.
Großartig. Wahnsinn.
Und das ist der gleiche Schauspieler wie der weiße Chauffeur in Green Book, ne? Weißt du was?
Wirklich? Wie viel hat er zugelegt?
Und das, ja, voll. Das, und das finde ich, da ist dann wirklich diese schauspielerische Leistung, die ist dann wirklich wieder schon Oscar-verdächtig.
Ja.
Aber ich finde auch der Film an sich, die Dramaturgie und so, das finde ich dann auch. Wobei es gut ist, ja, du gehst mit einem guten Gefühl nach Hause und macht nachdenklich und so.
Ja, absolut. Also deswegen, es gibt tatsächlich echt schlimmere Filme, aber, Entschuldigung, bessere Filme.
Nee, aber kann man schon sagen, es gibt schlimmere Filme.
Es gibt beide so, genau, schlimmere und bessere. Und es beschreibt natürlich auch so diesen Irrsinn, der vielleicht jetzt nicht mehr so ganz, aber bis in die 60er Jahre, 70er Jahre in Amerika geherrscht hat, wo das im Norden im Endeffekt die Schwarzen ja zumindest gefühlt gleichberechtigt waren und im Süden sie immer noch als Abschaum galten. Und egal, wie hoch sie in der Stellung irgendwie so in der Hierarchie auch waren und begnadete Musiker waren, zum Beispiel in diesem Fall, dann aber trotzdem irgendwie das Plumpsklo draußen nehmen müssen, weil der
genau.
Nigger in dem Fall kein Recht hat, auf ein Klo zu gehen, auf dem Weiße auch gehen oder nicht in das gleiche Restaurant gehen.
Restaurant,
meine,
genau,
das fand
ich auch.
Das waren halt die 60er Jahre, ja. Also es ist nicht irgendwie mega lang weg. So welche Menschen haben sich das ausgedacht, sich besser zu fühlen, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben? Das ist für mich immer so mega unbegreiflich, ey.
Unbegreiflich. Und genau, und wie du es schon sagst, in den 60er Jahren, also das ist jetzt echt nicht so lange her.
Ja. Ganz schlimm, also wirklich richtig, richtig schlimme Zeit und ja. Und das wird einem so richtig wieder bewusst mit solchen Filmen. Und es ist auch wichtig, dass es solche Filme gibt und es ist auch wichtig, dass es Musiker gibt. Deswegen habe ich auch gedacht, denn nur solche Leute konnten ja so diesen Trend so ein bisschen umkehren, ja. Dass dann irgendwelche Weisen dann ein bisschen schlauer waren als die anderen Behindis und haben dann gemerkt, oh, das sind Menschen wie du und ich, vielleicht sogar hier und da mit besseren Talenten gesegnet oder wie auch immer, aber durch solche Geschichten konntest du das halt irgendwie so einen gesellschaftlichen Wandel hervorrufen.
Ja, Amen.
Okay, apropos Film, Amen.
Straßen. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Nachdem ich vom Klo gefallen bin, habe ich das gezeichnet. Großer Gott!
Zurück in die Zukunft, Back to the Future, Leute. Was würdet ihr machen, wenn vor euer Haustür plötzlich an eines schönen Tages der DeLorean hält und einen Fluxkompensator an Bord hat? süß. Was würdest du machen?
Du, ich würde das machen, was, glaube ich, sehr, 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 sehr viele machen würden. Ich würde bei der ersten Landung auf dem Mond gern mit dabei sein.
Oh, aber okay.
Wir gehen zurück in das Jahr 1969 und was ich immer so ein bisschen dann rumgelesen, es ist wirklich, wirklich ein Traum von mir, ne? Also jeden, also heute Morgen zum Beispiel.
Auf dem Mond zu sein?
Ja. Um 7.30 Uhr heute Morgen war der Mond hier in München noch hell und deutlich sichtbar und da habe ich mir auch wieder gedacht.
Ja.
Der Mond sieht dann schon im Bann, vor allem wenn man ihn so sieht mit diesen ganzen Schatten der Gebirge und so. Das ist schon geil. Und was mich so ein bisschen wundert, dass es irgendwie eine Raumstation gibt, aber dass man letztendlich keine feste Station auf dem Mond hat. Aber anscheinend ist es für Forschungszwecke und so dann doch so uninteressant oder zu teuer. Total naheliegend, oder? Dass da oben irgendwie so ein fettes Ding steht.
Ja, das... Ich habe mir auch schon gedacht, aber es ist, glaube ich, tatsächlich echt zu teuer, ne? Das ist, also ich glaube, einfach in den Orbit zu fliegen, ist deutlich günstiger, als nochmal irgendwie eine Landung zu machen. Und dann gibt es ja noch, das finde ich auch sehr interessant, dass es eine Seite des Mondes gibt, die wir niemals sehen, ne?
Na, da weißt du jetzt wieder mehr als ich. Ich dachte, Backside er dreht sich,
the,
wir
the
drehen
Dark Side
sich.
Of the Moon.
Und
nein, das ist natürlich jetzt Halbwissen, was ich sage, aber ich glaube, diese eine Seite des Mondes sehen wir nie. Ich glaube, der Mond dreht sich eigentlich gar nicht. Es ist immer so, der läuft immer so zu uns. Aber du, wir werden etwas schlaue Freaks da draußen haben, die das bestimmt
ganz genau
uns in den Kommentaren berichtigen. Aber ich glaube auch so, the Dark Side of the Moon ist auch zum Beispiel so ein Pink Floyd oder Ding, Scheiße.
Das ist Pink Floyd, das ist auf jeden Fall Pink Floyd, unbedingt.
Und genau, das, aber natürlich grundsätzlich faszinierend. Ich glaube, so der Blick vom Mond aus auf die Erde, da muss
ja, das mega, ist. Das ist schon geil. Auch an dieser Stelle, also gerne ein Freak, der so ein bisschen fit ist, da gibt es, glaube ich, sehr viele Hobby-Astrologen bei uns, bei den Freaks, gerne auch mal mit dem Teleskop vorbeikommen, weil ich habe das noch nie so richtig geschafft, so selbst, ich habe hier so ein olles Teleskop stehen, aber noch nie geschafft, so richtig selbst irgendwie den geil anzuschauen, diesen Mond, diesen sogenannten Mond. Also wenn einer so ein fettes Ding hat, gerne mal mitbringen, dann schauen wir nach der Show zusammen ein bisschen Sterne an und natürlich den Mond.
Hast du eigentlich mitgekriegt? Weil ich bin ja zum Beispiel auch von Raumfahrt und Universum auch total begeistert. Ja? Da lese ich wirklich sau viel. So wenn irgendwie so ein Bericht da ist, dann versuche ich das immer zu lesen und mir irgendwelche Dokus reinzuhören. Also sind doch, mich fasziniert das total, so wo wir herkommen, was da draußen irgendwie so passiert und wo es hingeht. Was davor war, auch wenn der Urknall war, so wer hat diesen Urknall ausgelöst? Wo sitzt da irgendwie ein Gott mit 50 Bällen und macht diese Urknälle so vor sich hin? Aber auch dann, was war davor, vor diesem? So, wer hat diesen ersten Kegel geworfen oder die erste Kugel, um die Kegel irgendwie so umzuwerfen? Also das finde ich total faszinierend und man kommt dann so schnell an so eine endgültige Frage, so wo kam alles her, nämlich die manchmal, wenn ich bekifft bin, mich so an den Rand des Wahnsinns bringt. Das finde ich.
Weil du nicht an Gott glaubst. Glaub an Gott, dann ist alles klar.
Ganz schön. Ich habe niemals gesagt, dass ich nicht an Gott glaube. Ich habe gesagt, ich glaube nicht an die Institution Kirche oder Kirchen und Religionen. Daran glaube ich nicht. Jedenfalls, hast du mitgekriegt, dass es heute, unser Wirtschaftsminister Altmaier auf den Vorschlag, ich glaube, des BDI angehen will, und er jetzt gerade prüft, ob Deutschland nicht einen Weltraumbahnhof bekommt?
Nee, leider nicht. Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Wenn ich übrigens.
Würde mich auch sehr interessieren, wo das so sein soll.
Ja. Wenn ich gerade so ein bisschen auch auf Twitter folge, ist Elon Musk, hier Tesla und dann mit SpaceX, seiner Raumfahrtfirma. Das ist ja wirklich ein verrückter Typ. Und der ist ja wirklich, glaube ich, kurz davor, Touristenreisen zum Mars wirklich hinzubekommen. Das sagen jetzt auch schon. Ja,
das wollte ich gerade sagen, wenn du den Traum hast, erfüll ihn dir doch. Also das ist doch.
Er arbeitet halt mit Milliardären zusammen.
Wenn ich nach Wacken laufen kann.
Bitte? Er arbeitet halt mit Milliardären zusammen.
Ja,
die Frage,
wo
wie
ist das Problem?
Das dann
verstehe das Problem.
Ja, ich habe halt nur eine Milliarde. Und das sind Multimilliardäre. Ich bin dran. Ich bin auch im täglichen Austausch mit allen und genau.
Jedenfalls tatsächlich eine schöne Vorstellung. Ich würde jetzt eine Nummer weitergehen.
Nee, warte mal, ich bin noch nicht fertig. Was ich aber dabei machen würde,
ach, du bist
noch
nicht fertig.
Oder was ich irgendwie gelesen habe, das wusste ich auch nicht. Also alle sprechen ja hier immer von Neil Armstrong. Und wusstest du, wer sein Kollege war?
Natürlich, weil irgendwer muss doch diese scheiß Kamera gehalten haben. Ich frage mich jedes Mal, Alter, warum die Leute von Neil Armstrong sprechen. Aber es gibt Bilder, ja, wie er auf den Boden geht und dann also den Mond berührt und sagt hier, ein kleiner Schritt für mich und ein großer für die Menschheit. Aber irgendwer hat doch den Typ in diesem Moment gefilmt.
Genau. Und jemand hat ihn gefilmt und dieser jene, jemand, der hat auch einen Namen, also wahrscheinlich, ich habe noch nie gehört, glaube ich, vorher, Buzz Aldrin. Und der, und das ist das Harte, hat bis zum Schluss eigentlich angenommen, dass er der Erste sein wird, der den Mond betritt. Ist es nicht gemein? Ist es nicht hart? Und Neil Armstrong war aber schon der Chef des Ganzen und so, aber er hat dauernd so das Gefühl vermittelt, er, was weiß ich, hält die Stellung in der
Rakete. Du machst das.
Genau. Es wird so dein Job sein, weil ich habe ja die Verantwortung und auch die Technik mit diesem Landeteil da irgendwie so. Und, ja. Und dann hat er aber sich das nicht nehmen lassen. Hat sich dieser Neil davor gedrängelt und jetzt komme ich ins Spiel. Also ich fahre hier mit der Zeitmaschine zurück und dann bin ich nämlich auch dabei und dann schubse ich noch Neil weg und springe als Erster auf den Mond. Bam!
Ja, Hurensohn. Weißt du auch, was geil wäre mit dem DeLorean?
Geiler Titel, Neil Armstrong ist ein Hurensohn.
Ja, das ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, Alter. Wird wahrscheinlich gesperrt. Ich glaube, Hurensohn darfst du gar nicht irgendwas nennen, ne? Ja, sonst wäre es echt super. Was ich aber auch eine lustige Vorstellung finden würde, ist, dass also versuchen, so eine halbe Stunde vor den beiden am Mond zu sein. Und dann eine fette russische Flagge hinzuknallen. Und zwar genau 3 Meter, also man weiß ja schon, du weißt ja praktisch schon, wo sie landen werden, ja, hast das irgendwie schon alles abgecheckt im Vorfeld. Und du so 3 Meter davor, sodass sie direkt aus dem Fenster, wenn sie rausschauen und sich denken, ach, jetzt gucke ich mal auf den Mond mal um, sehen das sie eine russische Flagge, hey.
Eine Russenflagge, du stehst da nicht mehr, dann wartest du so.
Ja. So nach dem Motto, Leute, leider zu spät, sorry. You lose, wir fliegen dann mal. Ja, ja, schönes geil. Ding. Schönes Ding. Genau, anscheinend habe ich im Vorfeld schon angenommen, dass es ein sehr gewalttätiger Podcast wird. Deswegen habe ich mich für Folgendes entschieden. Ich würde gerne am 1889 in Braunau sein. Ich würde da hinfliegen mit meinen DeLorean und wäre sehr gerne bei der Hausgeburt von Adolf Hitler dabei gewesen. Und zwar vielleicht tatsächlich verkleidet als so eine Hebamme. Ja?
Du bist die Hebamme, ganz klar.
Ich bin die Hebamme und hätte ihn einfach aus Versehen, weißt du, aus Versehen direkt nach der Geburt fallen lassen. Und dann, nach dem Fallen lassen, wäre ich aber gestolpert, ja, mit dem ganzen Besteck. Man braucht ja Scheren, um die Nabelschnur durchzuschneiden und alles. Das ist bestimmt alles so. Und wäre dann leider auf dieses Baby auch noch draufgefallen. Und er hätte es versucht zu retten, aber... Es wäre nicht möglich gewesen, weißt du, das ist ein kompliziertes Ding.
Wenn man dann auch so weiterspenden, wie wäre dann so die ganze Geschichte irgendwie so weitergegangen?
By the way,
mich würde auch total interessieren, Hitler zum Beispiel als 12-Jähriger. Wenn er so Hobbypsychologe...
Bestimmt so ein Wichser, der alles gepetzt hat.
Würde mich total interessieren. Na gut.
Ja. Jetzt wollte ich aber noch ganz kurz sagen, eigentlich wäre Hitler ja total interessant also bis zu seinem Tod. So, aber genau, welches Kind hat Hitler mit 12 das Spielzeug weggenommen, dass es so ein Wichser geworden ist? Jedenfalls wäre ich drüber gestorben. Und da habe ich so überlegt, darf man sagen, dass man ein Baby töten würde? Und ich glaube schon, wenn man abwägen würde, dass dafür,
genau,
irgendwie, das dass du dafür irgendwie 10 Millionen Menschen das Leben oder 12 Millionen Menschen das Leben
ganz,
rettest.
Ganz klar.
Ja, also, ich glaube schon.
Ja, das
ist. Ich glaube, viel mehr, oder? Zweiter Weltkrieg hat, glaube ich, über 30 Millionen Menschen Leben gekostet.
Du kennst mich, ich bin Pazifist, aber da musst du wirklich abwägen. Oder wenn du dann mit Sicherheit weißt, er macht nichts, und du hast diese Möglichkeit, du lässt ihn die Aufnahmeprüfung
in Holland?
Die Aufnahmeprüfung an der Kunstschule erfolgreich absolvieren. Er wird irgendwie in Anführungsstrichen großer Künstler, malt irgendwelche Dinger und lässt alle in Ruhe und es kommt eben nicht zu diesen Massenmorden, dann ist es noch irgendwie auch eine Möglichkeit. Ansonsten, ganz klar, muss man hier abwägen und 1 zu 10 Milliarden, ja. 10 Millionen, Entschuldigung, da ist dann auch
der Tod
in Ordnung.
Ja, ich glaube, der Zweite Weltkrieg an sich ist nicht zu verhindern gewesen. Es wäre einer gekommen. Ich glaube, die Menschheit hat tatsächlich den Zweiten Weltkrieg gebraucht. Das ist meine tatsächliche Meinung. Vielleicht nicht in diesen Ausmaßen, aber sie haben einen Knall gebraucht, einen riesen Knall. Sie haben auch sowas wie eine Atombombe gebraucht und es hat alles dokumentiert werden müssen mit Kameras. Man hat dieses Leid nicht nur irgendwie aus Büchern, dass man das nur aus Büchern kennt, sondern die Menschheit braucht diese Bilder. Ich glaube tatsächlich daran, dass das nötig war, damit wir jetzt zumindest jetzt gerade seit 70, 80 Jahren in Frieden leben. Ansonsten hätte es nicht funktioniert, aber vielleicht wäre es halt ein anderer gewesen, der ein bisschen humaner gewesen wäre und der Weltkrieg hätte nur 100.000 Menschen Leben gekostet.
Denn, ich glaube, so einen Jugendkicker gehabt hat.
Ja, ihn ganz zu verhindern, wäre nicht. Auf jeden Fall, ich wollte noch ganz kurz, dann können wir das Ganze gleich wieder einstauben. Diese wunderschöne Rubrik, die sehr viel Spaß macht übrigens. Und ich habe mich jetzt, als ich mich darauf vorbereitet habe, kurz damit beschäftigt. Und wusstest du, dass ihm das total wichtig war, dass seine Herkunft verschleiert wird, also dass er dass niemand weiß, wo er herkommt, weil er angeblich war irgendein Opa auch ein Jude von ihm oder hat irgendwie einen Juden im Stammbaum gehabt. Das war Punkt 1. Punkt 2 gibt es tatsächlich Inzuchtvorwürfe in der Familie, also so, dass sein Vater war, zumindest gibt es dieses Gerücht, der Opa seines Vaters war auch gleichzeitig sein Vater. So.
Okay.
Also es gibt aber irgendwie Anzugsgeschichte und dann steht zum Beispiel hier, das darf ich mal direkt jetzt vorlesen, so seit 1923 verschwieg Hitler manche Details seiner Herkunft. 1930 verbot er Alois Hitler, das war sein Vater, Junior und dessen Sohn, William Patrick Hitler, so, sich in Medien als seine Verwandten vorzustellen, da seine Gegner seine Herkunft nicht kennen dürften. Er wollte das öffentliche Interesse an seiner Abstammung beenden. Als ausländische Medien 1932 wiederholt behaupteten, er habe jüdische Vorfahren, ließ er einen Stammbau von irgendwie, blablabla, Anschluss Österreichs, erklärte er die Heimatdörfer seines Vaters. Achso, jetzt genau. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 erklärte er die Heimatdörfer seines Vaters und seiner Großmutter, also Döllersheim und Strones, zum militärischen Sperrgebiet, ließ dort für einen großen Truppenübungsplatz bis 1942 ihre etwa 7000 Einwohner umsiedeln und dabei mehrere Gedenktafeln für seine Vorfahren entfernen. Das Ehrengrab seiner Großmutter wurde zerstört. Die Taufakten ihrer Familie wurden bewahrt.
Okay,
ist krasse Scheiße, oder?
Ja, ist echt krasse Scheiße.
Hab ich nicht gewusst. So, also, Hitler war ein, ja, aus
Inzest. Hitler war auch nicht großblond und blauäugig. Also, das ist
aus Inzest geborene,
gar nicht runde Geschichte.
Ein Achteljude. Ja, schön, das war's. Bin gespannt, wo wir nächste Woche hinreisen.
Du, es gibt so viele Möglichkeiten.
Zeit drängt mal wieder. Wir haben keine andere Wahl, wie von einem Trailer zum anderen zu springen, weil wir ja jetzt zwei schöne Kategorien haben, nicht nur eine. Die zweite, die stellt euch jetzt Süd vor.
Genau, hier haben wir wieder unsere Metal-Ereignisse. Eigentlich die wichtigste Rubrik hier in unserem Podcast, 666, was jeder über Metal wissen muss. 666!
Was du über Metal wissen musst.
Zögs. Hast du übrigens sehr schön gemacht. Das ist deine Stimme, ne?
Das ist meine Stimme, ja. Also ist auch nichts gepitcht. Ich kann wirklich so tief runter. Ich, genau. Ich hab Volumen, wenn ich will.
Yes. Ja, ich fang an. Komm.
Sehr gerne.
Ich meine ganz schnell mal, weil die Zeit ja drängt. Beziehungsweise, na, so schnell mache ich es nicht. Ich lass mir die gebührende Zeit für eine Band, die es verdient hat. Und zwar, solltet ihr Hip-Hopper sein und zufällig über diesen Podcast gestoßen haben, solltet ihr junge Metaller sein, die sich noch gar nicht so mit der Geschichte des Metals befasst haben, dann müsst ihr euch mit einer Band richtig auseinandersetzen und zwar mit Pantera. Pantera ist für mich tatsächlich eine der Bands, die den Metal in den 90er Jahren auf ein total modernes Niveau gehievt haben. So weg von irgendwie diesen ganzen Roses-Metal, diesen, was gab's denn da noch?
Ganz Roses ist schon ein gutes Beispiel, das war diese...
Diesen Glamour-Metal so.
Genau, Glam ist so das richtige Wort und genau. Und dann kam so ein neuer Style eigentlich auch, so von den Musikern an sich und eine neue Art von Metal, ja.
Genau, in so eine harte Richtung, also den Metal praktisch nochmal härter gemacht haben.
Aber auch rhythmischer, grooviger.
Rhythmische Groove-Jäger, ja genau. Fast schon so ein bisschen auch teilweise hier und da mal in so eine Hip-Hop-Strophen-Richtung.
Genau, total.
Wo die Melodie nicht mehr wichtig war, sondern einfach nur das Geschrei, der Brüller an sich zählte. Da gibt es zum Beispiel zwischen 1990 und 1994 drei unfassbare Alben rausgebracht. Also Cowboys from Hell, Vulgar Display of Power und Far Beyond Driven. Müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Da ist praktisch die komplette Diskografie, die man kennen muss von Pantera drauf. Eine Band, die danach, finde ich, leider abgekackt hat. So. Haben sich dann irgendwie auch zerstört. Entschuldigung, zerstritten. Dim McDarrell, der für mich wohl bester Gitarrist der Welt, zumindest einer der besten, wurde dann auf der Bühne von einem 25-jährigen geisteskranken Typen erschossen. Also sprang einfach auf die Bühne vorbei an Securities, packt die Knarre aus und er schießt ihn einfach so, richtet ihn hin. Da war auch klar, dass Pantera nicht mehr geben wird. Sein Bruder Vinnie Paul, der Schlagzeuger war, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt hier in diesem Podcast, da hatte ich ja mal das große Vergnügen, beziehungsweise die große Ehre, neben ihm auf Wistful Force zu sitzen und gemeinsam zu frühstücken.
Ist gestorben, hast du es mitbekommen?
Ist gestorben am Herzinfarkt, ja. Letztes Jahr. Im Schlaf übrigens. Aber eine abgefahrene Geschichte. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich gezittert habe. Also ich habe mir das Essen so geholt und die anderen saßen schon so da. Und ich setze mich hin, da war er mit Hell Yeah damals unterwegs. Und ich setze mich so hin und schaue so nach links und denke, Alter, das ist doch Vinnie Paul. Und tatsächlich, das war er. Und ich habe neben ihm gefrühstückt, Leute. Ich habe gezittert, ich konnte die Gabel nicht richtig halten. Wahnsinnsdrama, auch irgendwie so, finde ich.
Wegweisender Schlagzeuger, muss man wirklich sagen.
Der total, mega Grooves so entwickelt.
Genau, wenn ich da dazwischen gehen darf, der hat so das ganze Double Bass Drumming auf so ein neues Level irgendwie gebracht. Was so Dave Lombardo von Slayer war sehr bekannt oder ist ja bekannt, aber es war alles immer sehr geradlinig und die Double Bass war halt schnell, aber durchgängig. Und bei Pantera hat es angefangen so mit so ganz abgefahrenen Rhythmen, die aber so eigentlich also insgesamt eher so Hip-Hop-groovig sind, aber immer noch irgendwie so
Metal Double Bass. Also im Endeffekt war Slipknot. Genau, im Endeffekt, was Slipknot und was dann vielleicht Bands wie Asking Alexandria oder so jetzt machen oder vielleicht der Parkway Drive, das war tatsächlich Pantera stilprägend, oder?
Total stilprägend, total. Und auch vom Sound und so, das war irgendwie ein ganz eigenwilliger Sound, neuer Sound mit fast viel zu lauten, getriggerten Bassdrums, aber irgendwie saugeil.
Ja, die haben natürlich eine Achillesferse, das war ihr Sänger beziehungsweise immer noch der Sänger Phil Anselmo, ein totaler Vollhirn, dumm, gekokst, gesoffen und gedrogt. Ich hatte das große Vergnügen, auch nicht nur neben Vinnie Paul mal zu frühstücken, sondern auch mal ein Pantera-Konzert tatsächlich live zu erleben. Eines der besten überhaupt. Und auch da war er schon so am Ende, dass er kaum einen Ton getroffen hat. Irgendwie war es auch wurscht, weil ich jung war und einfach Bock hatte, lauter Musik zu hören. Aber er hat dann zum Beispiel Sachen wie This Love, da konnte er nicht, hat er wirklich nicht einen Scheißton getroffen, weil er so fertig war. Und er hat vor kurzem, weiß nicht, das wirst du auch noch auf dem Schirm haben, als er auf die Bühne ist und irgendwie einen Hitlergruß ausgepackt hat.
Ja, ja, genau.
Hitlergruß ausgepackt hat und mit den Worten irgendwie so White Power ins Mikro gebrüllt hat. Und das hat ihm Gott sei Dank, muss man sagen, Gott sei Dank echt das Genick gebrochen, ne? So imagemäßig. Kriegt seitdem auch keine Gigs mehr, hat richtig verbal auf die Schnauze gekriegt von Maschine zum Beispiel und diversen anderen Bands, die sich weigern, mit ihm jemals irgendwas zusammen zu machen, und es flog dann von Festivals runter und so. Also wirklich Gott sei Dank, einfach ein dumm gesoffener Bauer, aber ansonsten tatsächlich in dieser Zeit, in diesen 4, 5, 6 Jahren, als Pantera wirklich so diese Hochzeit hatten, auch nicht wegzudenken von der Band.
Ja, ist ein gutes Beispiel, und ich glaube noch abschließend, Pantera ist auch eine Band, die damals irgendwie nicht nur die Metalheads gehört haben, sondern auch viele so, die eigentlich so eher aus der Independent-Musik oder aus der Rockmusik kamen. Die haben es echt geschafft, auch so Leute aus anderen Genres oder Fans von anderen Genres anzuziehen und zu begeistern.
Ja, geile, das war tatsächlich kommerziell, also ähnlich fast wie Slipknot, die auch eigentlich vor ihrem Härtegrad viel zu hart sind, um kommerziell zu sein, aber trotzdem es geschafft haben, so in den Kommerz reinzugehen. Ne?
Ja.
Ja, das war Teil 1 unserer Lehrstunde über Metal.
Zwei Teil,
Alter.
ist wieder ein Schicksal. Ich bin irgendwie bei Schicksalen gelandet. Letzte Woche hatte ich ja vom Gitarristen von Black Sabbath erzählt. Und heute möchte ich von der Band Def Leppard. Ich muss sagen, ich bin 0,0000000% Fan dieser Band Def Leppard. Die aber
Ach Gott, das, wenn der Leo hört, der, wenn, das, wenn der Leo hört, schmeißt er dich aus der Band.
Genau. Die mega erfolgreich waren. Ende der 80er Jahre. Und dieser Erfolg kam unter anderem zufällig oder nicht zufällig gleichzeitig mit dem schweren Autounfall des Schlagzeugers. Der Schlagzeuger hat bei einem schweren Autounfall, also im Namen muss ich das Schlagzeuger natürlich auch noch nennen, das ist der Rick Allen, auf einer Silvesterparty einen Arm verloren. Der Arm musste amputiert werden und er dachte schon,
wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Autounfall oder was?
Autounfall. Doch, weil ich habe es auch gelesen, irgendwie einfach in der eingequetscht rausgeflogen. Genau. Und dann halt wahrscheinlich so eingequetscht oder hat es den Arm schon abgeschnitten und dann konnte man ihn nicht mehr annähen. Das habe ich jetzt keine Details. Und es ist natürlich eigentlich dann nicht wirklich möglich, als einhändiger Schlagzeuger weiterzumachen. Er hat auch damit gerechnet, dass ihn seine Bandkollegen einfach rausschmeißen. Und das haben die aber nicht gemacht. Die haben, und das ist so ein bisschen meine Interpretation, weil die waren schon auch ein bisschen flotter unterwegs, auch die Songs so ein bisschen angeglichen. Das heißt, die Songs wurden immer langsamer und dadurch natürlich auch mainstreamiger. Und ich denke, dass es auf jeden Fall förderlich für den Erfolg waren. Und die haben dann wirklich, ich glaube, insgesamt 25 Millionen CDs verkauft.
Und nach dem Autounfall?
Nach dem Autounfall, der große Durchbruch, ich glaube, es war 87 oder so. 84 war der Unfall. Und 87 kam dann der weltweite Durchbruch. Also es hat schon so dann 86 angefangen, so in den Staaten richtig abzugehen. Und es dauert natürlich alles, bis es dann irgendwie hier auch ankommt. Vor allem damals hat es natürlich noch länger gedauert ohne Internet. Und dann wurden die einer der Acts der 80er Jahre. Und ich finde es immer interessant, deswegen habe ich ja auch schon gesagt, es wäre fast lustig, da irgendwie so eine eigene Kategorie draus zu machen, wie eigentlich so schlimme Schicksalsschläge letztendlich wieder eine Sache so befruchten, dass es erst dadurch zu einem richtigen Erfolg werden kann.
Ja, aber das überrascht mich ja überhaupt nicht, ne, dass das so passiert ist, weil es natürlich eine Wahnsinns, das war ja die Geschichte überhaupt, dass ein einarmiger Schlagzeuger sich das Set so umbaut, dass er mit einem Arm Schlagzeug spielen kann, was ja eigentlich unmöglich ist. Denn du brauchst, also jeder, der halbwegs sich mit Musik auskennt, weiß, Hi-Hat, Snare, so tsch, tsch, tsch. So, dann brauchst du einfach zwei Sachen, normalerweise, ja. Es geht schon irgendwie, wenn du sagst, wenn man langsam spielt, dass man beides mit einer Hand spielt. Aber er hat es dann, glaube ich, so umgebaut, dass er dann die Toms auch mit den Füßen gespielt hat, oder wie war das?
Genau, also wenn wir dann noch Zeit haben, also er hat anscheinend sogar die Raumfahrtbehörde NASA hat er anscheinend mitentwickelt. Jetzt bin ich ein bisschen hochgegriffen, weil ich habe mich damit schon länger hier mal ein bisschen beschäftigt. So ein Wunderwerk war es nicht, aber genau. Es war letztendlich ein elektronisches Schlagzeug, was natürlich damals noch abgefahrener war als jetzt. Und dann haben die sozusagen auch Pads für die Füße gemacht, mit denen man zum Beispiel dann Tom spielen konnte. Dadurch musste er natürlich ein bisschen umlernen, weil er dann mit den Füßen auch so Fill-ins, also für die, die es nicht kennen, Tom ist so du-du-du-du-du-du-du-du, bekanntester Tom-Fill hier von Phil Collins bei In the Air Tonight. Und deshalb musste er natürlich dann mit den Füßen spielen. Aber dadurch, ich habe diese Songs angehört, das sind ja dann wirklich echt eine Balladenschnulze nach der anderen gekommen. Das ist schon kein Ding der Unmöglichkeit, was dann gemacht wurde. Aber sie haben es gemacht, sie haben es durchgezogen und wie du schon sagst, letztendlich war es wahrscheinlich auch eine mega Promo, auf jeden Fall, ja.
Auf jeden. Ja, schöne Geschichte. Also, ihr habt jetzt zwei Bands, die ihr diese Woche hören müsst. Zum einen Pantera, zum anderen Def Leppard. Amen.
Amen. Six, six, six.
Was du über Metal wissen musst.
Okay, okay, schön, schön. Das war ja mal wieder ganz, ganz doll performt von euch. Ich muss jetzt auch mal wieder los und mich um dem Material, eine alte Kloschüssel, eine verstaubte Matratze und vielleicht ein kleines Ausmalheft kümmern. Und das alles noch vor Mitternacht. Also macht es mal gut und kommt in den nächsten Tagen ja nicht bei mir vorbei. Ich bin beschäftigt und für niemanden zu sprechen. Tschüss, ihr Krummpenisse.
Du immer nur an dich denken wirst, Mensch. Ja.
Also, aber war schön. Leute, War schön, ja. Wir haben jetzt noch zwei, drei Sachen, hätte ich jetzt noch gerne zum Schluss gemacht. Also erstmal die Playlist, bitteschön.
Süß. Jo, bei mir ganz klar, ich bin immer noch im Metal-Fieber nach dieser wirklich ganz, ganz geilen Full-Metal-Holiday-Geschichte. Und ich nehme Battlehymn von Manowar. Und ich weiß, Manowar, du hast es und findest ihn peinlich und so. Aber ich weiß, er ist kein Mörder, er hat kein Kind missbraucht. Und die Mucke, die ist eigentlich, das muss man echt sagen, 100% Metal.
Ja, das ist, du hast gesagt, ich hasse es, das stimmt nicht. Ich hasse Manowar nicht. Tatsächlich, es gibt es echt Songs. Man muss es echt mit einem Schmunzeln im Gesicht irgendwie nehmen, aber es gibt schon lustige Sachen. So, und
mega, auch
gar nicht
die CD-Covers dazu hier. Immer so muskulöse Menschen mit einem fetten Schwert und Feuer.
Geil,
Schlangen.
Ich kann schon lustig finden. So, Joey DeMaio ist halt ein Vollhonk. Aber okay. Genau, schön. Ich wusste aber, dass The Manowar kommt, weil wir natürlich, was heißt natürlich, wir haben eine unfassbar schöne Tanzperformance abgeliefert zu zweit auf Full Metal Holiday.
Oh, ja, sorry, ich muss dazwischen gehen. Ja, ganz großen Grüße an DJ Otti.
An Otti. Also, ja.
Otti
von Ballroom.
Otti ist ein großer. Ja, also, er hat hier immer ab 1 Uhr bis 3 Uhr aufgelegt und ich habe dann teilweise Paar-Tanz zu wirklich ganz geilen Hardrock-Klassikern gemacht. Und DJ Otti, du warst mindestens 60% der positiven Erlebnisse dieser 3 Tage.
Otti, ich will auf 50% runtergehen, aber trotzdem ein geiler Typ. Ich mag dich.
Mega.
Ich hab jetzt 2 Songs mal wieder. Ich wollte eigentlich viel mehr draufknallen, aber ich mache 2. Zuerst, weil wir ein Metal-Podcast sind, möchte ich Lindemann draufschmeißen, und zwar Steh auf. Für mich ein unglaublicher Song, tatsächlich. Ein unglaublicher Song. So ein unglaublicher Song, den ich schon seit langer Zeit von Rammstein persönlich nicht mehr gesehen habe, gehört habe, Entschuldigung. Mit einem unglaublichen Video, mit einer Cleverness im Text, mit einer guten Idee, also mit einem guten Thema, so mit so diesem kleinen, wie sagt man, mit so einem ganz, ganz kleinen Interlude, mit so einem ganz kleinen, Interlude heißt das, wie dieser Vogel vorbei zwitschert oder vorbeikommt und zwitschert, Mama, steh auf, steh wieder auf. Das ist für mich, da haut es mir jedes Mal die Gänsehaut hoch, ey, Wahnsinnssong. Unbedingt anhören. Dann, und der zweite Song ist von Kummer. Kummer ist der Sänger von Kraftklub, der mit seinem Album vor letzter Woche oder vor eineinhalb Wochen rauskam.
Platz 1 gegangen, ne?
Platz 1 gegangen, genau. Und finde das Album so echt okay. Wird auf keinen Fall mein Lieblingsalbum so. Aber es gibt einen richtig guten Song darauf, und da ist Der Rest meines Lebens, featuring Max Rabe. Der ist sehr hörenswert. Sehr hörenswert. Und da gibt es die großartige Zeile: Es ist viel zu spät, um früh davon zu gehen. Warte mal kurz, den muss ich euch spielen. Ist eine wirklich unfassbar gute Zeile. Und so viel Zeit muss sein, dass ich das jetzt google. Übrigens hat Seed auch ein neues Album. Hast du das gewusst?
Ja, das ist aber nicht Platz 1 gegangen. Ich habe immer diese Chartmeldung gesehen. Platz 3 oder so.
Platz 3.
Kann das sein? Ich weiß nicht genau.
Ja, aber finde ich auch nicht schlecht. Also der Anfang vor allem gigantisch, danach lässt nach. Jedenfalls, die Zeile heißt, irgendwann ist es zu spät, um zu früh drauf zu gehen. Finde ich mega
ja, ist gut.
Gut.
Ja, ist gut.
Irgendwann bin ich zu alt, um jung zu sterben. So, das ist geht so auch ein bisschen um diese 27er-Generation, die alle so früh gestorben sind. Und finde ich sehr schön, sehr schön. Und deswegen möchte ich euch auffordern, diese Songs zu hören und vor allem die Playlist zu abonnieren, die Spotify-Playlist vom Beichtstuhl zu abonnieren. Wir haben 2-mal die Unendlichkeit geschafft. Jetzt sind wir wieder bei knapp 300. Es wird Zeit, dass da wieder was dazukommt. Ich denke, das war's, oder?
Ich denke auch, das war's. Du, ich habe hier 1,5 Liter Wasser durchgetrunken. Du glaubst gar nicht, wie voll meine Blase gerade ist. Von daher gibt es von mir heute eine kurze Verabschiedung.
Nee, eine kurze Verabschiedung, aber ich wollte nur sagen, unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, sobald wir zum Labern kommen. Das ist unfassbar. Meine ganze Liste ist voll. Ich habe nicht mal ein Zehntel davon abgearbeitet. Ich wollte hier, wir haben ganz tolle Zusendungen gekriegt, Kommentare auf unseren letzten Podcast, ja. Wollte ich alle vorlesen, da wollte ich sehr viel über Wasser sprechen. Ich möchte über Wasser sprechen. Wasser. Wasser ist so schön nass. Oh, also, mach's gut. Guten Piss.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Hämatom-Beichtstuhl, der freakige Podcast der vier Himmelsrichtungen. Jeden Dienstag genau hier. Abonniert jetzt den Hämatom-YouTube-Channel, um keine Folge zu verpassen.